Personen des Glaubens. Heute Franz von Assisi, der erste Teil, sein Leben. Es folgen der zweite Teil, in ein paar Wochen. Da wollen wir mehr erfahren über sein Umfeld, seine Zeit, wie Menschen ihn erlebt haben und wie er auf Menschen gewirkt hat. Und im dritten Teil geht es um die Botschaften, die er ausgesandt hat. Aber bis dahin ist noch Zeit. Ich lese uns Matthäus 19, Vers 21. Und Jesus sprach zu ihm: Wenn du vollkommen sein willst, so geh hin, verkaufe dein Habe und gib den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Bruder Maceo, fragt Franz, warum dir? Warum dir? Warum dir? Franz, was willst du eigentlich sagen? Na, ich frage, warum alle Welt dir nachläuft? Warum jedermann dich sehen will und auf dich horchen und dir gehorchen? Du bist kein schöner Mann. Friedemann, hast du ein Bild für uns? Geht das? Das erste? Ja, genau. Also. Du bist kein schöner Mann, du bist nicht sehr gelehrt, du bist nicht edel. Was ist es denn, dass alle Welt dir nachläuft? Da ist er, der Franz. Eigentlich heißt er nicht Franz. Er ist 1181 in Assisi geboren. Assisi liegt in Umbrien, in Italien. Vielleicht können wir mal die Landkarte sehen dazu. Ein bisschen für uns einzuordnen. Ja, ihr seht Rom. Und da, wo der rote Punkt ist, ist eine kleine Stadt namens Assisi. San Marino ist dann weiter nördlich, am Adriatischen Meer. Florenz ist nicht weit weg. Da ist er geboren. 1181. Das ist die Zeit, in der Joachim von Fiore schon gewirkt hat, unten, dort bei Messina, diese Ecke. Ich hatte letztens von ihm erzählt. Und es muss eine bewegte Zeit gewesen sein. Dieses Gespür für diese Zeit habe ich nicht wirklich gut verinnerlichen können. Ich werde mich weiter damit beschäftigen und werde es versuchen aufzusaugen. Was ist da passiert? Was haben die Menschen geglaubt? Was hat sie beschäftigt? Auf alle Fälle war wieder ein Umbruch da. Die Städte erstarkten. Das Bürgertum wurde kräftiger und lautstärker. Und so war auch der Franz von Assisi eigentlich geboren als Giovanni. Giovanni de Pietro de Bernardone. Ein Sohn wohlhabender Eltern. Sein Vater war Tuchhändler. Er hieß Pietro. Und die Mutter hieß Giovanna. Und der Vater unternahm ganz gerne Reisen, um Stoffe zu kaufen. Und so fuhr er auch ganz gern mal nach Südfrankreich. Südfrankreich, war das nicht die Ecke, wo Gerüchte sagten, dass dort Menschen gegen die herrschende Kirche aufstanden und ihren eigenen Glauben lebten? Wer weiß, vielleicht kam auch von dort etwas, was die Menschen inspirierte in Italien, mitten in der Landschaft Umbrien. Jedenfalls nach einer Frankreich-Reise gab der Vater seinem Sohn den Namen Francesco, kleiner Franzose. Und so kennen wir ihn unter dem heutigen Namen Franziskus von Assisi als kleinen Francesco. Francesco, er war nicht wirklich groß. Er war unter 1,60, also klein, italienisch klein, also auch für Italiener klein. Er war nicht hübsch. Das Bild könnte ungefähr stimmen, was ihr vorhin gesehen habt. Er hatte dürftigen Haarwuchs und er wollte sein Leben gern Ritter werden. Er war Schauspieler, Draufgänger, hatte seine Jugend gefeiert und er wollte unbedingt Ritter werden. Er pflegte ein unbekümmertes Leben, immer froh, beliebt. Und dann war es eines Tages soweit. Ganz in der Nähe war eine Stadt Perugia. Und die erklärte der Stadt Assisi den Krieg. Und Francesco nahm Pferd- und Ritterrüstung und zog in den Krieg. Voll Enthusiasmus, voll Begeisterung. Endlich was erleben, das Ritterleben, so wie es so in den Sagen geschildert wird. Raus, draufhauen. Und dann wurde er gefangen genommen. Ein Jahr Gefängnis, ein Jahr Kerker in Perugia. Weg von seiner Sippe, weg von den Eltern. Als er wiederkam, wahrscheinlich durch seinen Vater ausgelöst mit viel Geld, war er krank und zutiefst erschüttert. Irgendwie hat er sich verändert. Es war im Jahr 12.002, als der Krieg gegen Perugia losging, und im Jahr 1204 wurde wieder ein Krieg ausgerufen gegen eine Stadt in Süditalien, und auch Franz machte sich mit Pferd und Rüstung auf. Doch während er dorthin in diese Richtung ritt, hatte er leichtes Fieber und eine unruhige Nacht und er träumte. Und er hörte eine Stimme. Wer kann dir Besseres geben, der Herr oder der Knecht? Franz antwortete, na, der Herr. Darauf die Stimme, und warum dienst du dem Knecht statt dem Herrn? Franz, was willst du, Herr, dass ich tun soll? Die Stimme sagte, kehre zurück in deine Heimat, denn ich will dein Gesicht in geistlicher Weise erfüllen. Er kehrte zurück. Innerlich brodelte es. Er wusste nicht so richtig, wer er war, was er wollte, was er sollte. Aber die tiefe Dramatik des Lebens hatte ihn ein. Im Jahre 1205 tat er eine Wallfahrt nach Rom. Nicht so weit weg. Normal. Mal Rom sehen, dem Papst sich nähern. Und er hatte die Idee, einmal ein Bettler sein zu wollen. Sich hineinzuversetzen in die Menschen, die abgehängt sind von der Gesellschaft, die krank sind, die arm sind. Und er ging auf einen Bettler zu und sagte, lasst uns die Sachen tauschen. Sie tauschten die Sachen und er war Bettler. Und als er nach Hause kam, davon inspiriert und frei und großherzig, wie er war, ging er an des Vaters Kasse, gut gefüllt, nahm Geld heraus und gab es den Armen als Almosen. Ein Jahr später, er besuchte ein kleines verfallenes Kirchlein namens San Damiano, da haben wir auch ein Bild davon. San Damiano, keine Ahnung, irgendwie so. Also wirklich klein, nicht sehr schick. Und in dieser Kirche hing ein altes, verlottertes Kruzifix. Heute noch Zeichen der Franziskaner. Und Franziskus sah diesen Jesus am Kreuz. Und auf einmal hörte er ihn sprechen. Und so sprach dieses Kruzifix zu ihm: Franziskus, geh und bau mein Haus wieder auf, das, wie du siehst, ganz und gar in Verfall gerät. Und der Biograf schreibt: Seit jener Stunde wurde sein Herz weich, weil der Geliebte mit ihm gesprochen hat. Franz hat das wörtlich verstanden. Er hat Steine genommen, Maurermörtel und hat diese und auch andere verfallene kleine Kirchlein in der Umgebung wieder aufgebaut. Wenn Geld fehlte, war ja immer noch die Kasse des Vaters da, die er bestimmt erben würde, und bediente sich. Und so gab es im selben Jahr noch einen ernsten Konflikt. Der Vater war darüber enorm aufgebracht, kann man verstehen. Und da Franziskus überhaupt keine Vernunft zeigte, wie wahnsinnig war der, strebte der Vater eine Gerichtsverhandlung an vor dem örtlichen Bischof. Und der Tag der Gerichtsverhandlung kam und der Sohn Giovanni hörte die Vorwürfe, und der Vater hoffte mit dieser Gerichtsverhandlung doch den Sohn wieder vernünftig zu machen. Doch es gelang nicht. Franziskus sprach: Hört, ihr alle, und versteht es wohl. Bis jetzt nannte ich Pietro Bernardone meinen Vater. Aber da ich nun den Vorsatz habe, Gott zu dienen, gebe ich ihm das Geld zurück, um das er sich aufgeregt hat, nebst allen Kleidern, die ich aus seinem Eigentum besitze. Von nun an will ich sagen: Vater unser, der du bist im Himmel. Und er zog ein Kleid nach dem anderen aus, legte es vor dem Vater, bis er splitternackt war. Die Menschen waren betroffen, vielleicht auch belustigt. Der Bischof kam und legte eine Decke um ihn. Der Vater war wie vom Kopf gestoßen. Er hatte soeben seinen Sohn verloren. Von nun an lebte Francesco halb verrückt als Armer. Er hatte nur die dürftigste Kleidung an. Und er widmete sein Leben gerade auch diesen Bedürftigen und Armen, auch den Aussätzigen. er spricht, so hat der Herr mir, dem Bruder Franziskus, gegeben, dass das Leben der Buße zu beginnen, das Leben der Buße zu beginnen. Denn als ich in Sünden war, kam es mir sehr bitter vor, Aussätzige zu sehen. Und der Herr selbst hat mich unter sie geführt. Und ich habe ihnen Barmherzigkeit erwiesen. Und da ich fortging von ihnen, wurde mir das, was mir bitter vorkam, in Süßigkeit der Seele und des Leibes verwandelt. Zwei Jahre später, 1208, in einer kleinen Kirche, Portiuncula, auch die er mit aufgebaut hatte, ganz in der Nähe von Assisi. Da haben wir auch noch ein Bild von dieser Kirche. Allerdings ist diese Kirche umbaut worden durch eine große Basilika. Es ist ein bisschen widersprüchlich, ja, diese arme kleine Kirche. Geschützt von Punk. Das ist diese kleine Kapelle von Portiuncula, in der Franz von Assisi 1208 eine Messe gehört hat. Matthäus 10, 5 bis 14. Umsonst habt ihr empfangen. Umsonst sollt ihr geben. Steckt nicht Gold, Silber und Kupfermünzen an euren Gürtel. Nehmt keine Vorratstasche mit auf den Weg, kein zweites Hemd, keine Schuhe, keinen Wanderstab. Denn wer arbeitet, ist seines Lohnes wert. Franz hörte die Worte. Sein Herz bebte vor Freude und dann sprach er, das ist, was ich will, das ist, was ich suche. Das wünsche ich aus Herzensgrund zu tun. Es ist spannend, wie er die Worte von Jesus in sich aufsaugte, sie für bare Münze wörtlich nahm, verrückt im Nischel. Wie kann so einer überhaupt was erreichen? Sofort wird er abgestempelt. Die Leute machten sich über ihn lustig. Er war zum Gespött aller geworden. Ein Narr. Er selbst nannte sich Gottes Narr. Und er hörte auch die Stimmen von Jesus, die sprachen, Lukas 9, Vers 3, nehmt nichts mit auf den Weg, kein Wanderstab und keine Vorratstasche, kein Brot, kein Geld und kein zweites Hemd. Wie kann man so leben? Franziskus verstand sich selbst als Büßer. Einer, der über sein voriges Jugendleben traurig war. Er ermahnte seine Mitmenschen, Gott zu lieben und für ihre Sünden Buße zu tun. Und Franziskus war verliebt in seine Braut. Wisst ihr, wer seine Braut war? Habt ihr eine Ahnung? Jo, hätte ja sein können. Nein. Seine Braut, seine Herrin, wie er sie auch nannte. War die Herrin Armut. Es war fast eine Liebesbeziehung. Ja, es war eine Liebesbeziehung. Diese Herrin Armut in seinem Leben hatte etwas Süßes. Und er wachte eifersüchtig darüber, dass niemand ärmer war als er selbst. Gerade mal ein von Flicken übersätes Stück Stoff am Leib, nicht mal einen Ledergürtel, nur einen Strick. So ging er raus. Er wollte der Ärmste der Armen sein. Er nahm Jesus ganz, ganz wörtlich. Gott ist nah. Gott ist Spielmann. Ja, es ist von ihm erzählt, er hat eines Tages ein Stück Holz im Wald gefunden und einen Stock dazu und hat Geige gespielt. Vielleicht so wie ich vorhin, keine Ahnung. Das ist Franziskus, so verrückt. Mach das mal. Meistenfalls auf dem Markt. Versucht's. Verrückt. Gracie. Krank. Franziskus hatte ja auch nicht vor, einen Orden zu gründen. Aber es passierte, obwohl er verlacht wurde, nicht ernst genommen wurde, dass er andere auch faszinierte. Und so kamen immer mehr Brüder zu ihm und wollten mit ihm gehen. Sie wollten ihr Leben mit ihm teilen. Sie wollten auch das erleben, was er erlebt. Er schrieb in seinem Testament, und nachdem der Herr mir Brüder gegeben hatte, zeigte mir niemand, was ich zu tun hätte. Sondern der Höchste selbst hat mir geoffenbart, dass ich nach der Vorschrift des heiligen Evangeliums leben sollte. Diese ganz einfachen Bibelverse, die ich auch schon gelesen habe. Und so nannten sich diese Brüder, diese Gemeinschaft nannten sich Minderbrüder. Diese, ja, auf Italienisch Minoriten. Die Minderbrüder, die Brüder des einfachen Lebens. Waldmenschen. So waren sie bekannt. Und Franziskus nannte sich selber Poverello. Poverello, das ist der arme Kerl. Und wahrscheinlich Poverello, der arme Kerl. Interessant, ja. Poverello, der arme Kerl. Geld war für ihn Dreck. Er fasste nicht einmal Geld an. Und er hatte doch tatsächlich einer seiner Brüder eine Münze angefasst. Da kannte Franziskus nichts. Mit dem Mund musste er die Münze aufheben, zum Misthaufen tragen und dort fallen lassen. Von wegen, Sunny Boy, Sonnengesang, alles schön. Die Welt blüht. Na, die Spannungen, die in ihm waren, ich glaube, die waren unermesslich. Und trotzdem war er heiter. Er hatte eine Heiterkeit, die andere in ihren Bann zog. Er sagte selber, was sind die Knechte Gottes anderes als seine Spielleute, die an die Herzen der Menschen rühren und sie mit der Heiterkeit des Geistes erfüllen. Und er hatte kein Problem damit, Lieder, Volkslieder zu singen, zu trällern, frei heraus aus seiner Seele, in der Natur zu sein, mit den Tieren zu reden, mit der unbelebten, belebten Natur, aber völlig egal. Vögeln, die angeflogen kamen, sich setzten zu predigen. Spannende Begebenheit mit einem Wolf gab es, die ich im dritten Teil erzählen möchte. Unglaublich. Franziskus als einer, der der Natur unglaublich nahe war. Dass wir Weihnachten feiern, heute mit Krippenspiel, das haben wir Franziskus zu verdanken. Er hat es eingeführt. Draußen in der Natur eine Krippe aufgestellt. Die Menschen sind rausgekommen und haben mit ihm Weihnachten gefeiert. Franziskus, was bist du für einer? 1210, ein paar Jahre später, da gab es eine Tochter reicher Eltern, die hieß die Strahlende, Chiara. Kennt ihr Chiara? Ach, das ist schon interessant, die Franzosen, Quatsch, die Italiener, die können ja kein Kl aussprechen, Kla, geht nicht, La, geht nicht, Lo, La, geht einfach nicht. Nach dem L kann kein A oder O kommen. Und so heißt ja auch der Joachim von Fiori, heißt ja eigentlich Joachim von Flora, von Flor. Flor, Blume, lateinisch die Blume, Flora. Und Italiener kennen es nicht, Fiori. Chiara, die Clara. Die Strahlende. Sie hörte eine Predigt von Franziskus und sie entschied sich, ihr Leben Christus zu weihen und ein Leben der absoluten Armut zu führen. Francesco mochte Clara. Auch wenn das Verhältnis zu Frauen sicherlich ambivalent war, wer weiß aus früheren Begegnungen, keine Ahnung, diese Versuchung und dieses, ach, was erzähle ich? Es ist einfach Drama, problematisch, immer etwas schwierig. Verhältnis zwischen den Geschlechtern, nicht einfach. Aber Clara, ich glaube, er hat es ihr ins Herz geschlossen. Vielleicht nicht, wie er mal eine Frau lieb hat, sondern vielmehr wie eine, die diesem vollkommenen Ideal so nah war. Und so kam es, dass in einer feierlichen Zeremonie Franziskus der Clara die Haare abschnitt. Und mit diesem Haare abschneiden war für die Clara klar, ich habe mit meinem früheren Leben gebrochen, ab jetzt bin ich nur für Gott da. Diese Clara bekam die Kirche von San Damiano, die wir vorhin gesehen haben, zugewiesen als Ordenskirche. Frauen konnten damals noch nicht so frei sich bewegen, wie Franziskus das vielleicht tat mit seinen Minderbrüdern, sondern sie mussten schon etwas Abgeschlossenes haben. Aber dort war ihr Ort. Und findet ihr das nicht krass? Das war 1210. Und 1280 gibt ein Graf von Landsberg seiner Tochter Sophia hier in Weißenfels 60 Jahre später, 70 Jahre später, das Kloster St. Klaren. Das sind die Klarissen. 60, 70 Jahre später. Das ist hinausgegangen durch Europa durch wie eine Bewegung ungeahnten Ausmaßes. Ich verstehe es nicht. Ich meine, Armut, ist das toll? Nee, es ist nicht. Also, ich weiß es nicht. Sagt mal, wer findet denn das gut? Wessen Kleiderschrank von euch ist denn jetzt zu Hause nicht gefüllt? Ja. Du warst so arm. Aber ist doch nicht erstrebenswert, oder? Jetzt hast du bestimmt wieder mehr Sachen im Schrank. Na, schau. Ja, und da ist man ja auch stolz drauf, wenn man was geschaffen hat, wenn einem seins ist. Aber die wollten nichts. Die wollten einfach nur diese kleinen, klitzekleinen bisschen Worte des Evangeliums umsetzen. Mehr wollten sie nicht. Sie wollten Jesus nahe sein. Also manchmal fehlt mir das Verständnis dafür. Und selbst wenn ich das Verständnis heucheln sollte, was ja gerne gemacht wird, ich mache meinen Kleiderschrank auf und denke, okay, schön geheuchelt. Ja, es ist, ich bin damit nicht fertig. Und doch hat es doch die Menschen angesprochen, wie verrückt. Die Welle ging durch. Bis nach Weißenfels. Und die haben 300 Jahre durchgehalten. Ja, 300 Jahre. Versucht ihr das zu verstehen? Wir müssen uns einander helfen. Es ist interessant. wie Menschen sein können, wie Menschen sich trennen können von diesem Aufstrebenden, von dem Erobernden hin zu einem Nichts haben und mit diesem Nichts gleichzeitig wieder alles bekommen. Chiara. Das Kirchlein in San Damiano wurde der zweite Orden der armen Frauen. Interessanterweise folgten der Chiara ihre beiden Schwestern, Agnes und Beatrice. Sie folgten ihr nach. Und selbst die Mutter kam mit dazu. Was muss für eine Kraft von der Chiara ausgegangen sein, von der Clara. Schönen Gruß an Clara. An die Strahlende. Und wenn ihr meint, in Franziskus doch in Ansätzen verstehen zu können, er wird ja immer so schön dargestellt, ne? So, Bruder, immer froh, alles schön, ach, das Leben in der Natur und wunderbar und nicht belastet sein von den vielen Sachen, die man so hat, einfach mal loslassen. Dann hört euch das mal an. Während einer Wanderung sagte Franz mehrfach, worin die vollkommene Freude nicht bestehe. Bruder Leo wurde ungeduldig und sagte, also Vater, ich bitte dich in Gottes Namen, sag mir doch, worin die vollkommene Freude liegt. Franz sagte, okay, also wenn wir völlig durchnässt vom Regen und von Kälte durchgefroren, von Straßenkot schmutzig und von Hunger gepeinigt, nach Sancta Maria degli Angeli kommen und wenn wir dann an der Pforte läuten und der Pförtner käme und spräche, wer seid ihr? Und wenn auch unser Wort, wir sind zwei deiner Brüder. Er uns anführe und sprach, was? Zwei Landstreicher seid ihr und ihr streift in der Welt herum und ihr nehmt den Armen die Almosen weg. Und er würde uns nicht aufmachen. Sondern ließe uns stehen im Schnee, im Wasser, im Frost, im Hunger, bis in die Nacht hinein. Wir aber würden all diese Unbilden und Beleidigungen ruhig und ohne Murren geduldig tragen und würden in Demut und Liebe denken, der Pförtner kenne uns wirklich gut. Und Gott werde ihm solche Worte in den Mund gelegt haben. Da, Bruder Leo, schreibe er, liegt die vollkommene Freude. Verstehe ich nicht. Vielleicht doch? Versteht ihr das? Ach, Francesco. Du bist verrückt. 1219 ging ein Kreuzzug nach Jerusalem. Sie wollten Jerusalem zurückerobern von den Muslimen. Francesco ging mit. Aber nicht als Ritter, sondern als Missionar. Und er hatte sich in den Kopf gesetzt, er geht persönlich in das Lager des Sultans und möchte mit ihm sprechen und ihn bekehren. Und wegen mir als Märtyrer sterben. Ist okay. Und tatsächlich, Franziskus geht in das Lager des Sultans und spricht mit dem Sultan. Der Sultan war durchaus angetan. Bekehrt hat er sich nicht. Aber überhaupt dieser Versuch inmitten einer kaputten Welt, die miteinander im Krieg liegt, auf die Seite des anderen zu gehen, völlig unbewaffnet, nur mit dem Evangelium. Diesen letzten kleinen Strohhalm zu nehmen, Frieden zu schaffen. Francesco, wir brauchen dich heute. Er kam zurück, er muss sich irgendeine Krankheit eingefangen haben. Er hatte ein Augenleiden. Nicht nur das, er hatte auch Probleme mit seinem kleinen Orden. Die Brüder wollten oft nicht so wie er. Und dazu kam, dass er seinen Bruder Esel, so nannte er seinen Körper, nicht gut behandelte. Viel Hunger, schlechtes Essen, Strapazen. Franziskus wurde schwer krank. 1224, 4 Jahre später, stieg er auf den Berg Laverna, auch schon von Krankheit gezeichnet. Tiefes Leid auch über die Brüder, die ihm immer mehr entglitten. Und da hatte er eine Vision, ein Engel, der ihn stigmatisierte. Stigmata, das sind die unter anderem die Wundmale des Herrn, diese Wunden an Händen und Füßen an der Seite. Wie auch immer, ob er selbst Hand an sich gelegt hatte, ob das eine andere Kraft war, ich weiß es nicht. Das lässt die Geschichte offen. Er versuchte es zu verbergen, aber er litt. Er litt mit Jesus. Ganz tief. Er war todkrank. Er wollte bei der Kirche Portiuncula sterben. Und seine letzte Anweisung war folgende, und damit möchte ich auch hier sein Leben abschließen heute. Kein Wort weiter der Bewertung, der Erklärung, einfach nur wirken lassen. Sei willkommen, Bruder Tod. Und zum Arzt sagte er, Mut, Bruder Arzt, sag es mir nur, dass der Tod sehr nahe ist. Er wird mir eine Pforte zum Leben sein. Und zu den Brüdern sprach er, wenn ihr seht, dass es mit mir zu Ende geht, so legt mich nackt, wie ihr mich vorgestern gesehen habt, auf dem Boden und lasst mich, wenn ich gestorben bin, so lange so liegen, als man braucht, um gemächlich eine Meile weit gehen zu können.